Ja, ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge vom Profcast. Einige Wochen war ein bisschen Ruhe hier, aber naja, neues Jahr. Das Jahr 26 ist wieder dynamisch gestartet, zumindest bei mir und auch bei vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Und eben nicht nur im Business und bei mir an der Uni sowieso, sondern vor allem ja auch an den Finanzmärkten. Gestern hat beispielsweise wieder ein großer Blockbuster seine Zahlen veröffentlicht. Reddit war ganz vorne mit dabei. Naja, die Anleger fanden das nicht so toll. Also ihr seht, worum es geht. Es geht natürlich um digitale Anlagen hier im Profcast, wo wir ja digitale Phänomene versuchen, ein wenig aufzuhellen. Und ich habe heute einen ganz tollen Gast dabei, der schon mal Gast hier dabei war und den ich am liebsten jeden Monat hier hätte, um vielleicht die ein oder andere Einordnung von digitalen Geldanlagen und Ähnlichem zu bekommen. Wir kennen uns aus dem Club 55, ein fantastischer Business-Club, in dem wir uns auch über diese Themen austauschen. Und insofern freue ich mich sehr, den Jörg Eugster hier dabei zu haben. Und ihr werdet es an seinem Dialekt in Anführungsstrichen erkennen. Er kann Deutsch sprechen, kommt aber aus der Schweiz. Ich grüße dich, lieber Jörg aus der Schweiz.
Ja, guten Morgen, lieber Gerald. Vielen Dank für die Einladung und auch einen guten Morgen in die Runde. Ja, Sie hören, dass ich nicht in Deutschland geboren bin, sondern eben aus der Schweiz stamme.
Genau, und das zeigt natürlich, wie unfassbar international dieser Podcast hier ist. Super. Ihr müsst unbedingt die erste Folge hören. Ich werde das in den Shownotes verlinken. Die erste Folge, die wir gemacht haben im letzten Jahr, ist extrem gut angekommen. Es gab sehr, sehr viele Feedbacks zum Thema Bitcoin-Anlage und Ähnliches. Und wir wollen jetzt nach einiger Zeit, nach einem Dreivierteljahr, die Gelegenheit hier in dieser Folge nutzen, das Thema der digitalen Geldanlagen neu einzuordnen, weil es wird langsam zum Massenphänomen Blockchain und Krypto. Und insofern gibt es hier keine Anlageberatung. Ganz, ganz wichtig, jeder ist da seines Geldes Herr und trifft seine Entscheidung alleine. Wir möchten aber dazu beitragen mit ein paar Informationen und gerade mit dem wirklichen Experten Jörg hier zu helfen, das für sich persönlich ein wenig einzuordnen und wie gesagt, keine Anlageberatung hier. Okay, Jörg, stell dich doch bitte kurz vor. Jetzt habe ich schon gesagt, du weißt ein Experte dazu, denn später nochmal, aber du hast ja noch auch einen ganz, ganz tiefen, breiten digitalen Hintergrund.
Ja, vielleicht ganz kurz, digital, das ist mein Leben. Ich habe 1998 gesagt, jetzt möchte ich ausschließlich vom Internet leben. Ein Monat später wurde Google gegründet. Also darauf bin ich wirklich sehr stolz. Später habe ich das erste Buch über Online-Marketing in der Schweiz geschrieben, wurde mit dem Digital Lifetime Award ausgezeichnet und jetzt halte ich nur noch Vorträge über die Zukunft. Also das ist wirklich das, was ich am liebsten tue, vor Leuten zu sprechen über die digitale Zukunft, dass ich spreche über Future Mobility, Future Work, Future Education und eben auch Future Finance. Und das ist ja jetzt unser Thema. Und da muss ich vielleicht noch Folgendes sagen. Ich habe das Buch Übermorgen, eine Zeitreise in unsere digitale Zukunft geschrieben. Und da habe ich auch über Blockchain und über Kryptowährungen. Und dann habe ich gedacht, nein, also ich kann nicht über etwas schreiben, wo ich selber das nicht selbst gemacht habe. Dann habe ich einen meiner Söhne gesagt, hey, bitte Crashkurs. Ich möchte wissen, wie ich zu Bitcoin, Ether und solchen Dingen komme. Und da hat er mir wirklich die Starthilfe gegeben. Das war wirklich ganz toll. Und von da weg habe ich halt dann meine eigenen Erfahrungen gesammelt.
Ja, wunderbar. Also was ich ja wirklich zutiefst bewundere in deiner persönlichen Lebenshistorie, dass du dem Digitalen nicht nur sehr früh schon dich verschworen hast, so wie ich auch, aber dass du vor allem auch sehr, sehr, sehr konsequent da dein Lebensbusiness aufgebaut hast und mit einigen Tiefen, die man im Leben, Businessleben halt so erfährt, vor allem auch einige Höhen erfahren hast, die dich da sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Also das ist wirklich insgesamt sehr bewundernswert, weil das ist etwas, was wir heute eigentlich schwer den jungen Menschen vermitteln können, sich sehr früh einem Thema zu verschwören und dann konsequent bei der Stange zu bleiben und durch die Tiefen zu gehen, Resilienz aufzubauen und dann denn damit die Grundlage zu schaffen, dann den Lebenserfolg eigentlich aufzubauen, oder? Sehe ich das falsch?
Nein, absolut richtig. Und ich sage auch, ich habe einen Vortrag zum Beispiel, wo geht, nehmen KI und Roboter uns die Arbeit weg. Und da gibt es verschiedene Empfehlungen. Und eine, die ist ganz wichtig, mach das, was du gerne tust, weil darin bist du gut. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass man nicht etwas macht nur des Geldes wegen. Das ist auch so, ich habe auch 4 Startups gegründet, also mehrere. 4 waren sehr erfolgreich, die ich verkaufen konnte. Und auch da ist es so, wenn Leute zu mir gekommen sind, um eben Geld zu erbitten oder ein Investment, und wenn ich gemerkt habe, die machen es nur des Geldes wegen, dann habe ich gesagt, da bin ich nicht dabei. Ihr müsst etwas aus Leidenschaft machen.
Ja, absolut, ja, ja. Oh, da machen wir nochmal eine nächste Folge über Erfolgsfaktoren im Beruf und im Business.
Genau.
Ja, aber das sind wahre Worte. Ich finde sie auch wichtig. Ich habe heute Morgen die Medien durchgeschaut und so weiter. Und es gab jetzt in Davos von unserem Bundeskanzler Merz einige sehr kantige Worte, klare Worte in Richtung Zukunft, eine Einordnung quasi Mitteleuropas und insbesondere der Bundesrepublik Deutschland, die ich fantastisch finde, weil wir sind über 25 Jahre in Deutschland ein Verwaltungsland gewesen. Alle Kanzler haben uns verwaltet, aber niemand hat wirklich gestaltet. Das war mal so das erste Mal, dass ich von einem hohen Rang, hohem Politiker mal einen Blick nach vorne kriege, eine Vision, ein Bild von etwas. Und darüber kann man sicherlich zutrefflich debattieren über dieses Bild. Aber ich fand, dass es sowas überhaupt erstmal wieder gibt. Das machte mir Mut heute Morgen. Diese Nachrichten haben quasi meinen Tag heute sehr positiv gestimmt. Deswegen habt ihr hier mit 2 Typen zu tun, mit Jörg und mit meiner Wenigkeit, die gerne nach vorne gucken und das Gute und das Positive suchen. Und manchmal finden wir auch was.
Und beide sind wir Science-Fiction-Fans.
Oh ja, in der Tat, ja. Star Trek und Co. Ja, lassen grüßen, ja.
Das ist gut für den Geist, für visionäre Gedanken.
Ja, das ist so. Oh, da könnten wir jetzt lange debattieren. Aber lieber Jörg, lass uns mal einsteigen in das Thema, weil die Menschen wollen unsere Einordnung wissen im Bereich der Blockchain und Kryptowährungen. Ich muss sagen, dass ich da kein Experte bin. Ich mache da so einen einfachen ETF oder mehrere Sparpläne, die ich dann so monatlich mal so bediene, so wie ich auch Aktien anlege und so weiter. Ich bin da, obwohl ich ja Digital-Freak bin, aber da bin ich nicht so dabei. Vielleicht können wir mal kurz einsteigen. Wir wollen das ja auch für Nicht-Finanzexperten hier ein bisschen erklären. Wie erklärt man denn jemandem beim Abendessen beispielsweise, warum man sich mit dem Thema Blockchain und Krypto beschäftigen sollte, so in 2 Minuten? Also wir haben so einen Galaabend, du hast dein Platzkärtchen, sitzt irgendwie neben Leuten, die du nicht kennst, und dann fragen die dich links und rechts, was machst du dann? Wie erklärst du denen das in 2 Minuten?
Das ist sehr sportlich, 2 Minuten, aber ganz, ganz kurz. Wir sprechen hier bei der Blockchain von einer dezentralen Datenbank, die absolut sicher ist, die noch nie gehackt worden ist. Da werden Transaktionen blockweise verkettet ineinander, deshalb Blockchain gespeichert. Jetzt wichtiger ist aber, was man damit tun kann. Also man kann damit Transaktionen gestalten, die keinen Mittelsmann mehr brauchen, also keinen Intermediär. Das heißt, in der Blockchain haben wir eine demokratische Struktur. Das heißt, wenn die Mehrheit der Knotenrechner dafür ist, dann ist das wie eben in einer Demokratie, wo abgestimmt wird, dann ist diese Transaktion verifiziert. Und wir kommen dann später noch darauf, welche Anwendungsfälle, welche Business Cases es schon gibt und welche ich favorisieren würde.
Unbedingt. Die Anwendungsfälle, weil die zeigen ja auf, wo es in Zukunft hingehen wird, ne? Und wie ist das? Blockchain ist also quasi die technische Rechnernetzwerkplattform, auf denen digitale Transaktionen passieren, so weit, so gut. Was ist jetzt Krypto? Die meisten nennen denn immer sofort Bitcoin, aber das ist ja nicht alles, ne?
Ja gut, Bitcoin war die erste digitale Währung und die hat eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, also dass man sie nicht kopieren kann. Also das wäre ja verheerend, wenn man eine digitale Geldeinheit kopieren könnte, dann wäre das nichts mehr wert. Und Bitcoin war die erste Währung, die das eben bewiesen hat, dass man es nicht kopieren kann. Da kommen wir auch später drauf. Dafür braucht es etwas viel Strom, viel Energie. Aber das ist grundsätzlich der Gedanke dahinter.
Und es gab ja so in der Corona-Zeit 21, 22 war so ein Halbjahr, als das denn so richtig, richtig losging, ne? Mit den digitalen Währungen. Was ist heute 5 Jahre, 6 Jahre später anders als früher? Kannst du das so einordnen?
Darf ich da noch leicht widersprechen? Es gab immer diese Wellen. Also als ich 2016 eingestiegen bin, da habe ich gerade so, hatte ich das Timing war perfekt, es ging gleich hoch. Und das war aber auf einem viel tieferen Niveau. Also was wir jetzt bei Bitcoin gesehen haben, immer diese Volatilität. Es ging dann wieder zurück, wie jetzt gerade. Ich glaube, gestern fiel der Bitcoin unter 70.000. Bin ich nicht sicher, ob Dollar oder Euro. Auf jeden Fall, und das muss man ausblenden können. Also wenn jemand hier einsteigt und jeden Tag auf die Kurse schaut und in Ohnmacht fällt, dann soll er das nicht tun. Weil eben das ist ganz normal und das wird aber auch mit der Zeit wird das sich verflachen. Also es wird nicht mehr so die großen Aufschläge geben, aber im Moment ist das noch der Fall.
Ja, ist ein guter Einstiegszeitpunkt, ne? Also wer jetzt mit 70 einsteigt, ne?
Schau mal, das ist wie, ich habe mal den Dow Jones von vor 20 Jahren und dann habe ich dort auch gezeigt, dann ging der auch hoch. Und jetzt sage ich jetzt, angenommen, du hättest jetzt auf diesem hohen Punkt hier investiert und dann ging es gleich runter, dann wärst du unglücklich gewesen. Aber jetzt 20 Jahre später, wenn du die ganze Kurve machst, dann sagst du, oh, zum Glück bin ich damals eingestiegen. Und das ist auch beim Bitcoin so. Jemand, der bei 100.000 eingestiegen ist oder sogar bei 120.000 und der Bitcoin vielleicht einmal 250.000 oder mehr wert ist, sagt er, da, zum Glück bin ich da noch eingestiegen.
Also du sagst, es gibt eigentlich gar nicht so den perfekten Zeitpunkt des Einstiegs, oder?
Gibt's nicht, gibt's nie, auch bei Aktien nicht.
Das Schlimmste ist einfach nur zuschauen und nichts tun, ne?
Ja klar, man muss ja auch nicht sein ganzes Vermögen verspielen. Also das ist natürlich eine Ergänzung, genauso wie wenn man jetzt nicht alles auf Gold setzt. Natürlich wäre es jetzt die letzten Monate sehr gut gewesen, aber es kann auch mal in die andere Richtung gehen. Deshalb ist es ja auch wichtig, dass man sein Vermögen verteilt und nicht alles auf eine Karte setzt.
Ja, klar. Also Gold und Silber werden auch nicht mehr so weiter abgehen in der nächsten Zeit, da bin ich auch sicher. Aber es ist ein anderes Thema. Wenn wir jetzt auf Kryptos wieder schauen, dann beschreibt man das ja so als das digitale Gold. Bitcoin insbesondere. So, wie viel Gold verträgt denn so ein normales Depot, sage ich mal, eines Familienvaters, so wie wir beide sind, oder vielleicht sogar einer Studentin?
Ja, heute haben wir ja diese vielen neuen Apps für die jungen Leute, wo sie auch investieren können, direkt von der App. Das sind Kleinstbeträge. Der Vorteil jetzt von Kryptos ist, dass man in beliebig kleine Einheiten unterteilen kann. Die kleinste Einheit ist ein Satoshi, der ist eine Hundertmillionstel eines Bitcoins. Das heißt also, wir können da wirklich ganz kleine Einheiten mit denen die einsetzen. Und ja, Bitcoin wurde als digitales Gold, weil die Leute das gekauft haben und nichts damit gemacht haben. Sie haben es nicht für Zahlungen zu begleichen verwendet, sondern sie haben gesagt, so, jetzt warte ich mal ab, ob der Wert steigt. Und das ist natürlich, man muss noch wissen, dass Bitcoin kann nur 7 bis 8 Transaktionen pro Sekunde machen. Das heißt, das wäre sowieso für das globale Finanzsystem viel zu wenig. Ich habe mal irgendwo gelesen, ob die Zahl wirklich noch stimmt, dass wir 1,5 Million Transaktionen pro Sekunde haben, also global gesehen. Und da könnte Bitcoin nicht mithalten, ganz klar nicht. Es gibt aber dort auch Bestrebungen, dass man die Anzahl der Transaktionen pro Sekunde beschleunigt über das Lightning-Netzwerk. Aber da bin ich noch nicht auf dem aktuellsten Stand, wie weit das jetzt schon gediehen ist.
Okay, aber Botschaft ist auf jeden Fall nicht beobachten, durchaus auch leicht einsteigen und nicht die ganze Kohle natürlich da reingeben, ne?
Also wenn ich jetzt, meine beiden Söhne sind 34 und 36 und wenn ich jetzt wieder zurückblenden würde, dann würde ich denen ein Krypto-Wallet einrichten und würde da statt den Sparbatzen auf die Bank bringen, würde ich jetzt eher da investieren und eben wieder kleine Beträge. Also ich habe einen guten Freund, den du auch kennst, der macht monatlich, kauft er kauft er Kryptos dazu. Ja. Und dann hat er einen gemittelten Kurs und das ist dann auch weniger risikoreich.
Ja, genau. Das ist ja so dieses ETF-Sparen, was ich ja anfangs sagte, was ich ja auch mache, ne? Dass ich im Grunde genommen jetzt über einen nicht gemanagten Fonds beispielsweise mich in verschiedene Teilwährungen dann dort einlocke und dann monatlich halt einen kleinen bis wie auch immer selbstgenannten Betrag dort eingebe. Das ist wirklich sehr gut und ich weiß ja, dass viele, gerade auch in Deutschland, alle sehr viele so Sicherheits-, ne, wenig risikofreudig, dass ETF in Deutschland sehr, 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 sehr beliebt ist. Ne? Aber wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde nicht den Leuten meinen Weg empfehlen. 2016, Crashkurs meines Sohnes. Ich habe ein Konto bei der Fitobank in München, eine Online-Bank habe ich aufgemacht.
Ja.
Und dann habe ich von meinem Schweizer Bankkonto Geld überwiesen und da hat mich mein Banker angerufen, ganz verzweifelt, möchtest du das wirklich tun? Sag ich, ja klar, möchte ich das tun. Und dann mit dem Geld von der Fidobank habe ich dann auf Bitcoin.de habe ich dann eben meine ersten Bitcoins und Ether gekauft. Und der Bitcoin war damals um die 2.500 Euro. Mhm. Und ich dachte, ah, ist das teuer? Und war auch natürlich etwas Glück dabei. Aber auf jeden Fall war das mein Weg und das würde ich nicht empfehlen. Mhm. Ich habe auch schon Leute, die kamen und sagen, ja, da gibt es eine neue Krypto-Exchange. Also das sind wie Banken, aber nur mit Kryptos. Und da habe ich kein gutes Gefühl, weil so eine Bank kann, also so eine Krypto-Exchange kann gehackt werden. Ganz wichtig, die Blockchain wurde noch nie gehackt, also die Technologie. Aber Krypto-Exchange oder User können gehackt werden. Und dann ist natürlich das, diese Kryptos sind natürlich dann weg. Und deshalb würde ich auch den Weg empfehlen, dass man irgendwo einen ETF, einen Krypto, heißen oft auch ETP, dass man einen solchen nimmt und von einer, zum Beispiel hat BlackRock, hat einen solchen. Es gibt natürlich weitere. Das ist übrigens auch ein Zeichen der Zeit, dass das Vertrauen langsam angekommen ist, wenn es solche strukturierten Produkte gibt. Und da würde ich sagen, da ist man auf der sicheren Seite, wenn man da in einen solchen ETF oder ETP investiert.
Und das geht ja relativ einfach. Man kann sich ja auf dem Smartphone Apps herunterladen, wie Bitpanda und wie sie alle heißen, ne? Da gibt's ja
da würde ich noch einen Tipp. Ich hatte auch bei Revolut ein paar. Ich habe die Revolut-App, aber nicht, die nutze ich eigentlich praktisch nicht mehr. Und da hatte ich auch noch Kryptos drauf und dann wollte ich die zurückziehen. Und da war es dann ziemlich teuer. Also ich würde unbedingt schauen, wie viel das die Spesen oder die Kommission beim Rückzug ist. Weil das Einzahlen ist natürlich gratis, logisch. Hm. Und irgendwann möchtest du die beziehen und da hast du keine Chance, als dass du das über diese Bank-App machen musst.
Okay. Also Augen auf beim Kryptokauf. Genau.
Ja.
Verkauf, so besser gesagt.
Beim Verkauf, genau. Also doch schon beim Kauf im Hinblick auf den Verkauf.
Auf den Verkauf.
Genau.
Okay, da können wir jetzt keine Empfehlung geben, das wollen wir auch nicht.
Mir
kommt ein Gedanke, Jörg, und zwar, du weißt, wir sind ja so ein bisschen auch in der im Bereich der künstlichen Intelligenz unterwegs, in unterschiedlichen Rollen und ich setze da ja auch sehr viele Projekte um. Gibt es eine Möglichkeit, die künstliche Intelligenz oder mal sagen wir mal jetzt so ganz pauschal, so ChatGPT und Co. zu nutzen, um sich da zu informieren, allgemein oder vielleicht sogar, wie mir ein Kollege in einem anderen Business Club vor wenigen Wochen erzählte, dass er damit eine Automatisierung seiner Geldanlage in Bitcoin und Co. gemanagt hat. Hast du da Erfahrungen oder Einblicke?
Nein, da muss ich leider passen, weil ich bin immer noch der Ansicht, ich möchte, klar, man kann KI verwenden als Informationsquelle, aber letztlich entscheiden muss ich selber. Und da bin ich vielleicht altmodisch, aber immer noch der Überzeugung, dass mein Bauchgefühl besser ist.
Ja, das ist schon interessant, ne? Also, weil das ist ja so eine Debatte, ne? Bauchgefühl versus datengestützte Entscheidungsfindung, ja. Also, ich glaube, da können wir lange drüber diskutieren. Okay, das ist jetzt dein Mindset, und das ist gut so. Wenn jemand anderes, wie der Kollege, der mir das erzählte, der hat mir erzählt, ich weiß jetzt auch nicht, ob das stimmt, dass der denn in Silber, warte mal, der hat, glaube ich, irgendwo Silber gegen Dollar oder so etwas, lässt er jeden Tag abgleichen und steigt dort ein, wo es günstiger ist und geht dann von diesen, verdient er mit diesen Gaps und sagt, dass er da jeden Monat sein Geld verdoppelt. Also, naja, da bin ich natürlich hellhörig geworden.
Es ist auch so bei einem, es kommt immer auf die Marktsituation drauf an. Wenn es aufwärts geht, ist es einfacher, als wenn es runtergeht. Und von daher muss ich sagen, eben nochmals, also ich vertraue lieber auf meinen Bauch, aber das, ja.
Okay, also liebe Leute, wer auch ein super gutes Bauchgefühl hat, jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne eine Nachricht an uns schicken. Wer im Bereich der KI dort sich interessiert oder vielleicht sogar schon was gemacht hat und das gerne teilen möchte mit unserer Community hier, auch gerne eine Nachricht dann an uns schicken. Wir teilen das gerne weiter und greifen das in einer nächsten Folge dann auch gerne auf. Ja, okay. KIs brauchen ja nun auch einen Haufen Rechenleistung und einen Haufen Daten. Wie kann denn Blockchain helfen, also beim Otto-Normalverbraucher, dass der davon profitiert und eben nicht nur die großen KI- bzw. Technikzentren wie Google, Microsoft und wie sie alle heißen?
Ja, grundsätzlich haben wir natürlich ein Problem, dass wir immer mehr Energie brauchen für KI, aber auch für Blockchain, Kryptowährungen. Und da muss man aber auch sehen, was inzwischen auch gegangen ist in dieser Hinsicht. Und zwar, also wenn man jetzt nur den einen Teil nimmt, dann tönt das natürlich dramatisch. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass man schätzt für Bitcoin-Mining für 2026, also dieses Jahr, dass hier 140 bis 180 Terawattstunden Energie gebraucht werden. Und dass das in dem Energieverbrauch von Argentinien oder den Niederlanden entspricht.
Ja, Wahnsinn.
Und wenn man das hört, denkt man, das ist ja verrückt. Aber man muss die ganze Geschichte sehen. Das eine ist eben, dass gerade Krypto-Exchanges oder die das Mining machen, eben angewiesen sind auf grünen Strom, auf überschüssigen Strom. Also das heißt, der Strom würde irgendwo verpuffen. Das heißt also von daher, da habe ich auch nochmals ganz intensiv recherchiert. Und eben, dass Miner nutzen oft Methangas, das bei der Ölförderung ungenutzt verbrannt würde. Das nennt sich Gas Flaring. Und es wird dann in Strom umgewandelt für das Mining. Und dieser Strom wäre sonst verpufft. Das ist der eine Teil der Geschichte. Ja. Der andere Teil der Geschichte ist, auch unsere traditionellen Banken brauchen Energie. Das heißt, alle Gebäude, Filialen, Rechenzentren, dann Mitarbeitende, die mit dem Auto zum Arbeitsort fahren. Mhm. Und wenn wir das alles als Geldautomaten zum Beispiel auch, das heißt, das sind auch riesige Energie, die da verwendet wird, oder? Und das heißt, das ist ungefähr fast dreimal so groß wie bei Bitcoin. Aber klar, man muss dann wieder die Anzahl Transaktionen einander gegenüberstellen. Und da hat natürlich das globale Finanzsystem viel, viel, viel mehr Transaktionen als Bitcoin. Aber einfach, das muss man auch berücksichtigen, dass nicht, dass man das richtig berechnet und vergleicht. Mhm. Und die machen sehr viel, diese Crypto-Exchanges, weil man muss nur Folgendes, wenn jetzt ein Bitcoin gemeint wird, dann bedeutet, dass viele Knotenrechner eine Berechnung machen müssen, eine mathematische Aufgabe, und die verbraucht viel Strom. Und da, jetzt kommt der Punkt, das ist das Proof of Work. Proof of Work, POW abgekürzt, Proof of Work heißt, alle Knotenrechner im Bitcoin-Netzwerk, die machen die gleiche mathematische Rechnung. Der Erste, der sie gelöst hat, der kriegt Bitcoin als Belohnung. Alle anderen, die helfen dazu, dass es eben verifiziert ist. Das heißt, wenn mehr als die Hälfte der Knotenrechner aufs gleiche Ergebnis kommt, dann ist die Transaktion eben, also das ist vor allem der Algorithmus für die Verschlüsselung, wo das verwendet wird. Jetzt muss man aber wissen, das ist nur Bitcoin. Bitcoin hat Proof of Work, und alle anderen, die zum Beispiel Solana, Cardano, Ether, Ethereum ist die Blockchain, Ether ist die Währung, die haben alle von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt. Und da, die haben damit den Energieverbrauch um 99,9% gesenkt. Das heißt, der Energieverbrauch ist minimal im Vergleich zu vorher. Und das ist ganz entscheidend. Und vielleicht wird Bitcoin auch einmal diese Umstellung machen müssen. Aber das ist eigentlich ganz wichtig, das zu wissen, dass es eben nur Bitcoin betrifft und nicht alle anderen Kryptowährungen.
Okay. Das klingt richtig nachhaltig ökologisch, ne?
Ja, also sie sind auf dem Weg dazu und sie müssen, also wenn jetzt, nur sagen wir jetzt so, wenn der Aufwand, der Energieaufwand oder die ganzen Kosten für ein Mining eines Bitcoins den Gewinn, den Erlös übersteigt, dann würden die sagen, da machen wir nicht mehr mit. Das heißt, hat auch eine ökonomische Komponente, sonst rechnet sich das nicht. Und wir haben ja alle paar Jahre haben wir das Bitcoin-Halving, also wo diese Entschädigung halbiert wird. Und das ist dann die Frage, ob das dann noch reicht, dass man genügend Miner an Bord haben kann. Und deshalb sind die schon von sich aus motiviert, dass sie möglichst günstige Energie haben, überschüssige Energie haben, die sonst verpuffen würde.
Okay, und wie kann jetzt so der einzelne Familienvater oder die Studentin davon profitieren? Stelle ich mir gerade die Frage.
Kannst du, also es ist so, dass da spielt der Markt. Da hat jetzt der User, der Kunde hat da keine Möglichkeit. Er kann sagen, nein, ich kaufe keine Bitcoin, weil ich nicht möchte, dass so viel Energie verschwendet wird zum Beispiel. Aber selber wir Individuen können da nicht viel tun. Einfach letztlich in der Masse schon, weil dann eben der Markt spielt.
Ja, klar. Okay. Also das hat keine Auswirkung auf unseren Einkaufspreis oder Verkaufspreis dann am Ende, oder?
Nein, würde ich nicht sagen. Ist auch so, ist auch bei der Bank so. Also wenn du ein Konto hast bei der Deutschen Bank, dann verbraucht das auch Energie.
Ja, selbst das Schließfach verbraucht Energie. Ja. Okay.
Genau.
Interessant, ja. Also wenn man jetzt sich mal durch die Kryptowährungen mal so durchhechelt und wer sich damit beschäftigt, beispielsweise wir haben in Deutschland eine Zeitschrift, deren Fan ich bin, das ist die Stiftung Warentest beziehungsweise die Finanztest, die ich seit vielen Jahren immer noch in Papierform und digital natürlich beziehe und wird man dann konfrontiert mit ganz, ganz vielen Währungen und verschiedenen Coins und so weiter. Und man weiß dann eigentlich so gar nicht so, wie wird denn das so in diesem Jahr, vielleicht sogar auch in den nächsten 3 Jahren aussehen? Wird es da eine Konsolidierung geben, dass es da so die 3 bis 5 Gewinner gibt, so wie das an der Tech-Börse ja auch ist, im Valley beispielsweise? Oder hat man das so wie in der damaligen Weimarer Republik, dass man unglaublich viele Parteien hat, sich die alle nicht einigen können und am Ende dann den Bach runtergehen? Was ist da so dein Blick?
Also ich sehe, dass wir ganz, ganz viele Kryptowährungen haben werden, weil für jeden Zweck, also was jetzt immer der Fehler ist, diesen Fehler machen die Banken und die Journalisten, weil die sehen das als Währung. Das ist nur ein Teil des Universums. Letztlich geht es ja darum, dass wir einen Zweck erfüllen. Und ich habe schon in unserem früheren Podcast erwähnt, es gibt ja 3 verschiedene Token. Es gibt den Payment Token, wo man Zahlungen machen kann. Es gibt den Asset Security Token, wo man tokenisieren kann, also reale Wertgegenstände tokenisieren kann. Und dann gibt es den Utility Token oder den Nutzungstoken. Und gerade der Nutzungstoken ist extrem interessant. Ich gebe ein Beispiel, Medikamentensicherheit. Du gehst irgendwo in eine Apotheke in Deutschland, kein Problem, hast du das Vertrauen. Ich natürlich in der Schweiz auch, aber jetzt gehen wir irgendwo ins Ausland. Und jetzt wissen wir nicht, ist diese Packung hier, die ich in der Hand halte, ist die wirklich das Originalpräparat oder nicht? Das heißt, auf dieser Schachtel, die ist natürlich versiegelt, und zusätzlich hat sie einen QR-Code. Und dieser QR-Code ist unique, das ist ganz wichtig. Und dann nehme ich das Smartphone, scanne diesen QR-Code und in der App zeigt es mir an, welcher Hersteller das ist, Produktionsdatum und ob das Original ist. Jetzt, der QR-Code darf natürlich nicht kopierbar sein, weil sonst könnte jemand einfach den QR-Code kopieren. Und das ist eben wieder das, was Bitcoin eben für uns geschaffen hat, wenn man einen Bitcoin nicht kopieren kann, dann kann ich auch den QR-Code eben nicht kopieren oder ihn so ausgestalten. Und das ist ganz wichtig. Und das ist, wäre ein Riesenvorteil, ein globales Netzwerk, wo ich jedes Medikament scannen kann und prüfen kann. Und jetzt kommt der Punkt, für diesen Service müssten wir eine Kryptowährung haben, die diesen Service finanziert. Das heißt, das würde für mich vielleicht einen Eurocent kosten, ist ja nichts. Und das ist mir wert, weil ich weiß dann, das Medikament ist echt. Und das heißt, dass dieses Beispiel wäre dann mit einer Kryptowährung, die das Ganze managt. Das heißt also, dieses Netzwerk hätte eine eigene Kryptowährung und die muss nur konvertierbar sein. Das heißt also, ich muss die natürlich tauschen können und da gibt es Kryptowährungen, die machen nur das, also tauschen von A nach B nach C. Also und das ist wichtig und davon spürst du gar nichts.
Ja.
Mein zweites Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist das Auto, der Automarkt. Dein Auto wird in Zukunft einmal ein Krypto-Wallet haben. Und jetzt, wenn du an die Parksäule fährst, sagt die Parksäule, hey, liebes Auto, wir machen jetzt einen Smart Contract und die Gebühr hier, die kostet irgendeine Kryptowährung, die es vielleicht heute noch gar nicht gibt. Oder und das heißt, und wenn du dann wieder wegfährst, da sagt die Parksäule, hey, jetzt bekomme ich so viel, du warst jetzt 2 Stunden 15 hier und ich kriege jetzt dafür diese Entschädigung und das wird dann Machine to Machine übertragen. Davon merkst du gar nichts. Und das ist doch super. Und auch dort hast du einen Smart Contract, wenn dein Kontostand, also das heißt, das wäre dann wie ein Prepaid-Abo, wenn der auf ein bestimmtes Niveau runtergeht, dass er dann wieder nachlädt. Und von dem merkst du gar nichts. Ist auch so, wenn du die Maut bezahlst in Frankreich oder in Italien oder ein Elektroauto, der Strom, da würde alles über dieses Wallet abgewickelt. Du müsstest dich um nichts mehr kümmern. Sogar die Ladesäule für dein Elektroauto wäre reserviert.
Ja.
Und nur du kannst da dann in den nächsten 10 Minuten anschnallen und aufladen. Und das sind zwei Beispiele, die zeigen, dass jedes dieser Anwendungen kann eine eigene Kryptowährung haben.
Ja. Eigentlich ein Traum für Menschen, die es gerne bequem haben und die da auch affin sind, ohne Frage, sind natürlich nicht alle Menschen, weil viele natürlich auch dann die Risiken sehen etc. Aber sag mal, was mir da spontan einfällt ist, was sagen denn die herrschenden Banken dazu? Also werden die das nicht eher verhindern wollen aus Lobbyismus oder steigen sie sogar da konkret ein?
Ja, da gibt's natürlich unterschiedliche Entwicklungen. Also da wird eingestiegen und es wird auch zum Beispiel, wir müssen uns unterscheiden, wenn wir von Banken reden. Dann gibt es die Zentralbanken, die haben jetzt Projekte vom CBDC, das heißt Central Bank Digital Currency. Das sind Stablecoins. Ein Stablecoin ist noch eine neue Kategorie, ein Stablecoin ist an einen realen Wert gebunden. Es gibt den Tether. Der Tether ist mir bekannt älteste Stablecoin und der ist an den Dollar gebunden. Das heißt, ist für Spekulationszwecke ungeeignet. Aber damit möchte man eben auch gewisse Transaktionen wie eben Machine to Machine machen können. Jetzt ist also wieder die Frage, wenn jetzt alle Zentralbanken dieser Welt immer einen eigenen Stablecoin haben, wo es dann hingeht. Die USA unter Donald Trump haben ja diesen Genius Act, das ist eben die Regulierung der Stablecoins in den USA, haben sie gestartet oder in Kraft gesetzt. Also das war auch ganz wichtig. Es sind viele Regulierungen passiert. Also das heißt, oder ein Beispiel ist, dass das gab es ja den jahrelangen Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der SEC. Das habe ich noch im letzten Podcast erwähnt. Das ist der Gary Gensler, war damals der Chef.
Ja.
Und Trump hat gesagt, wenn er gewählt wird, werde er am nächsten Tag weg. Dann hat der Gary Gensler selbst gekündigt und jetzt ist ein anderer Chef bei der SEC und die haben jetzt den Streit beigelegt. Also Ripple musste was bezahlen. Das ist der Coin, heißt XRP und dieser XRP soll internationalen Geldfluss vereinfachen und viel schneller und günstiger machen. Also das wäre ein ganz anderer Zweck des XRP. Also das sind so die Dinge. Und jetzt, ob es bei den Banken, also wir haben bei uns auch in der Schweiz, ich kann nur in der Schweiz sprechen, aber Swissquote ist eine reine Online-Bank und die haben das größte Portfolio an Kryptowährungen, die sie anbieten. Mhm. Dann gibt es einige Banken, die verkaufen das, aber hinten dran ist ein anderer Partner, der das Ganze managt. Das ist meines Erachtens zu wenig. Man muss etwas von der Materie verstehen. Also nur einfach das Geld hin und her schieben reicht meines Erachtens nicht. Aber man kann ja eben auch schon diese ETFs oder ETP kaufen und ich würde den Leuten eher das empfehlen. Mhm. Und die Banken tun sich auch schwer, muss man ganz klar sagen, weil das ist wirklich eben die sehen es als Währung und das ist eben der gedankliche Fehler. Ja. Man muss es eben im größeren Kontext sehen. Und bei uns in der Schweiz haben wir auch UBS, die hat zwei interessante Initiativen. Die haben einen UBS Digital Cash Blockchain basiert gestartet und dann haben sie eine Tokenisierungsplattform, weil das ist ja noch die andere Dimension, von der wir noch gar nicht gesprochen haben. Und dort könnte der große Durchbruch für Kryptos entstehen, bei der Tokenisierung.
Gibt es denn so aktuell, würdest du da so 3-4 Gewinner sehen in dieser Branche, auf die man sein Auge richten sollte, auf dem Markt?
Also du meinst jetzt bei Kryptowährungen, bei Blockchains. Ja. Meine Strategie war, als ich eingestiegen bin, habe ich mal über 50 Kryptowährungen gehabt. Das sind einige auch, die gibt's nicht mehr. Und dann, ich habe mich immer auf die Top 10 fokussiert, habe dann geschaut, was die machen. Weil es ist ja wie, wenn du eine Aktie kaufst, da erkundigst du dich auch, was passiert jetzt, was machen die? Mhm. Welche Produkte stellen die her? In welchen Märkten sind sie tätig? Und bei einer Kryptowährung ist das gleiche. Eben XRP ist Nummer 3, by the way. Die haben jetzt eben diesen Rechtsfall beigelegt und die wollen den internationalen Zahlungsverkehr revolutionieren. Oder Ethereum zum Beispiel ist auch ein heißer Kandidat. Das ist unglaublich, das ist für dich als KI und IT-Professor interessant. Die haben immer weitere Entwicklungen der Blockchain angekündigt, Datum und immer eingehalten. Und das ist schon bemerkenswert, weil in der Regel ist man ja immer schneller und kostet viel mehr. Und die haben es immer geschafft auf den Punkt. Und da kommen noch einige Anwendungen. Die nächste wird sein, dass die 100.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten können. Und jetzt ist noch so, man muss auch bei Ethereum muss man wissen, das ist wie eine weitere Schicht, ein Betriebssystem für die Finanzwelt. Das nennt sich DeFi. DeFi ist Decentralized Finance. Und jetzt gibt es schon viele, die nutzen die Ethereum Blockchain, um ihre Transaktionen machen zu können. Das heißt, um Wertschriften und so weiter auf der Blockchain zu registrieren, weil das eben sicher ist. Und das ist für mich auch ein heißer Kandidat. Und dann Bitcoin sowieso. Ich setze weiterhin darauf. Also ich sage einfach, was ich mache. muss jeder natürlich selber wissen. Aber das sind für mich schon die drei. Und Solana und Cardano, die finde ich auch gut.
Okay, also konkreter kann es jetzt nicht mehr so werden. Danke Jörg, ich habe ja vorhin schon angesprochen, es gibt natürlich auch eine nicht ungehörige Anzahl an Menschen, die so etwas wie Angst, also ein nicht so wohliges Gefühl bei diesem ganzen Thema haben. Und wir in Deutschland haben ja insbesondere vor allem Angst vor dem Verlust von dem, was wir haben. Also wie sieht das mit dieser Self-Custody aus? Wie machst du das? Wie kann man sich da absichern? Gibt es da irgendwie Lösungen, die so einfach sind wie Online-Banking beispielsweise?
Ja, also ist für Folgendes. Das ist zum Beispiel so ein Ledger Nano S. Den habe ich mal gekauft. Das ist eigentlich wie ein USB-Stick. Und das wird auch als Cold Wallet bezeichnet. Cold, weil ich kann hier Kryptowährungen speichern, nicht alle, aber ich kann einige hier speichern und dann bei mir aufbewahren oder im Banksafe. Und dann ist das nicht mit dem Internet verbunden und kann nicht gehackt werden. Jetzt, ich habe den mal gekauft, aber nie genutzt, weil es war mir zu kompliziert. Und ich bin bei Kryptobanken Kunde. Ich habe das aufgeteilt, nicht bei allen Kryptowährungen, sondern eben ich habe das schön strukturiert. Und jetzt habe ich da mir mal erlaubt, dass ich mal eine dieser Banken angerufen habe und gesagt, ich möchte gerne wissen, was sie tun, damit das eben nicht gestohlen werden kann. Und die haben mir wirklich, da hat mich einer angerufen und gesagt, ja, schauen Sie mal so und so. Er hat natürlich nicht alle Details verraten, das ist klar. Aber eins ist so, dass eine Person allein hat keinen Zugriff, sondern das sind drei Leute und jede Woche sind es andere. Und die müssen was zusammentun. Jetzt ist aber so, was man auch wissen muss, die Banken haben ja nicht alles als Hot Wallet. Hot Wallet ist es dann, wenn ich online darauf zugreifen kann. Das heißt, vieles ist in solchen Cold Wallets gespeichert und irgendwo aufbewahrt, sicher, dass nicht jemand da einbrechen kann. Und die größte Gefahr ist halt immer noch der User selber. Und der schaut dann auf die Kommissionen und geht zur günstigsten Krypto-Exchange. Und wenn die dann hops geht, dann ist natürlich Pech gewesen. Also was den Rat, den ich geben kann, nicht alles am gleichen Ort, sondern schön verteilen und auch mal die Etablierten würde ich nehmen, weil die tun auch, sie investieren viel. Also auch wie die normalen Banken, die investieren ja auch viel gegen das Gehacktwerden. Und das heißt, auch die Kryptobanken tun natürlich einiges, damit eben nicht, dass der User auch nicht gehackt werden kann. Und dann würde ich noch eine Krypto-Exchange nehmen. Jetzt hat gerade vorgestern, habe ich das gelesen, Deutsche Börse eine Kooperation mit Bitpanda. Mhm. Bitpanda ist eine Krypto-Exchange also Österreich, EU. Und die EU ist ja mittlerweile auch in diesem Bereich gut reguliert mit MiCA. Und da muss ich sagen, da geht man ein kleineres Risiko ein. Nur, es kommt Folgendes. Wirecard war in einem regulierten Markt und ist trotzdem hops gegangen, weil du dich gegen clevere kriminelle Energie wahrscheinlich nicht immer schützen kannst. Das heißt, da nützen die ganzen Regulierungen nichts, aber ich würde es trotzdem machen, also dass ich eher zu einer Krypto-Exchange, jetzt als Deutscher, würde ich mal schauen, was gibt es in Deutschland. Da wäre sicher auch Bitpanda eine gute Option, weil ich denke, wenn die deutsche Börse mit denen zusammenarbeitet, dann haben die das sicher sehr gut geprüft.
Also, ja. Genau, das MiCA ist ja so das Regulierungssystem, ne, womit dann der Totalverluste quasi eingedämmt bzw. dann komplett verhindert werden sollen. Also ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ja.
Das ist eben der Irrglaube, wenn es reguliert ist, dass nichts passieren kann. Es kann auch in einem regulierten Markt kann der Kurs runtergehen, geht er auch und wieder hochgehen. Und man kann sich ja auch nicht vor einem Totalverlust, also ich habe bei gewissen Kryptowährungen Totalverlust gehabt, das war überschaubar. Ich habe gewisse Kryptowährungen gekauft mit 1.000 Schweizer Franken. Das hat sich halt aufgelöst. So schlimm ist es nicht. Es muss ja im Gesamten, muss es ja dann stimmen.
Im Gesamten muss es dann stimmen, genau. Für andere ist 1.000 Schweizer Franken viel Geld vielleicht, ja. Okay.
Ja, gut, aber sagen wir mal so, wenn du jetzt angenommen, du würdest jetzt 50 mal 1.000 Franken setzen und einer davon geht durch die Decke und ist plötzlich 250.000 wert, angenommen, dann sagst du, ja, es hat, aber du, wenn du es wüsstest, welcher dieser durch die Decke geht, dann würdest du natürlich nur auf den setzen. Aber das ist wie im Aktienmarkt genau gleich.
Absolut. Ja, Wahnsinn. Okay, also konkrete Tipps hier gibt es hier tatsächlich in unserem Profcast hier. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht versuchen, eine Prognose abzugeben, lieber Jörg, wo steht denn der Kryptomarkt beispielsweise in den nächsten 5 Jahren? Also du hast ja schon angesagt, es wird volatil gehen, es wird die Volatilität, also die Ausschläge nach oben und nach unten werden flacher werden. Das ist, können wir uns daran schon mal noch erinnern. Aber lohnt es sich, sich mit dem Thema heute noch zu beschäftigen, so aus deiner Zukunftsperspektive?
Ja, auf jeden Fall. Nur ein Beispiel, Bitcoin. Jeder US-Millionär einen Bitcoin kaufen möchte, reicht es nicht. Das heißt, global gesehen, alle Millionäre sagen ihrem Bankberater, hey, ich möchte jetzt einen Bitcoin kaufen, dann reicht es nicht. Und das heißt nur da schon, weil Bitcoin ist auf 21 Millionen Bitcoins beschränkt, gibt nicht mehr. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass ich persönlich glaube, dass Bitcoin weiterhin steigen wird mit eben wieder Ausbrüchen nach unten. Und deshalb, und dann sehe ich, dass wir viele, viele solche Ökosysteme haben, wie das, was ich erzählt habe über den Gesundheitsmarkt, also Medikamentensicherheit oder Automarkt. Übrigens, das noch mit dem Auto muss ich noch schnell sagen. Ich war vor 7, 8 Jahren in Berlin an einem Startup-Event und da hat Porsche diesen Use Case gezeigt, der Porsche Taycan, der mit der Parksäule spricht. Und dann bin ich daneben zum Ingenieur, der den Vortrag gehalten hat, bin ich hingegangen. Ich habe ihm eine Frage gestellt. Ich wusste die Antwort, aber ich wollte einfach bestätigt haben und sagen, wieso machen Sie das mit herkömmlicher Technologie? Da hat er gesagt, weil es sicherer ist. Und jetzt kommt noch was dazu, wenn wir das global anwenden würden. Stell dir vor, ein solches System mit dem Auto und 200 Nationen wollen da mitmachen und nur die ganzen Schnittstellen und alles mit herkömmlicher IT. Und bei einer Blockchain-basierten Anwendung stellst du einen Node auf pro Land, musst natürlich entsprechend schon noch was programmieren, aber es ist um Längen einfacher und vor allem sicherer, weil eben das Netzwerk sich selbst kontrolliert und nicht eine zentrale Instanz hat, die sagt, was durchgeht. Das ist der Unterschied. Das heißt, wenn mal ganz Westeuropa oder Europa hätte jetzt so ein System, würden andere Nationen dazukommen und irgendwann hätten wir das globale System. Nur müsste dann das wieder eine Blockchain sein, die da diese vielen Transaktionen pro Sekunde handeln kann. Das wäre dann wieder die Herausforderung. Aber das gibt schon. Also Solana ist sehr schnell. Es gibt ADA zum Beispiel, ist auch eine Kryptowährung, die auf die Performance ausgerichtet ist. Also das sehe ich, dass wir solche viele Ökosysteme haben, die eben so funktionieren. Und das ist ja auch noch so, da habe ich noch ein Beispiel gefunden bei der Recherche, weil oft sehen wir ja als User den Nutzen nicht. Bei KI sehen wir es. Da kam dieser iPhone-Moment oder dieser Sputnik-Moment, in dem ChatGPT. Das konnte jeder austesten. Jetzt bei Blockchain geht das leider eben nicht so einfach. Ich habe aber ein super Beispiel gefunden, und zwar Lebensmittelsicherheit und Rückverfolgbarkeit. Es gibt da, IBM hat da eine Einheit, die auf Blockchain basiert, die heißt IBM Food Trust. Und die haben jetzt mit Walmart oder auch europäische Ketten eine App entwickelt, die auf Blockchain basiert hinten dran. Und das heißt, ich kann also die Produkte schauen, wo sind die Tiere, zum Beispiel, wenn es um Fleisch geht, wo sind die Tiere aufgewachsen, wo war der Schlachthof, wer hat den Transport durchgeführt, das Lager, alles diese Kette. Und die kann man mit einer App abfragen. Da ist auch übrigens Aldi Süd und Nord dabei. Und die haben dort den Transparenzcode. Das heißt also, ich nehme das Produkt hier, das Handy, und kann jetzt nachverfolgen oder sehen, wie der Weg war bei diesem Produkt. Und in der Schweiz habe ich auch gefunden, die Migros hat TE Food eingesetzt. Also es gibt da einige Dinge, die wir aber als Endkonsumenten nicht sehen, weil wir sehen einfach das Ergebnis auf dem Smartphone.
Ja, ja.
Aber was dahinter läuft, welche Technologie, ist eigentlich egal. Aber solche Ansätze haben eben das Potenzial, das global auszurollen und dann eben weltweit, dass die Mehrheit der Retailer, also der großen Ketten oder Supermärkte, dass die dann so etwas einsetzen. Das ist ein Beispiel, es gibt natürlich noch mehrere.
Ja, ja, klar. Also man kann es nicht direkt sehen. Das ist das macht die Sache abstrakt für den Otto-Normalverbraucher natürlich ganz klar.
Und dann, Entschuldigung, und dann noch etwas. Dann kündigen sie es groß an. Ich habe auch ein Beispiel gefunden. Das ist ein super Beispiel. Dann gehe ich recherchieren und irgendwo finde ich in einem Blog drin, ja, das Projekt wurde eingestellt. Ja. Das heißt, große Ankündigung, großes Tari-Tara. Und wenn es nicht mehr da ist, dann sagt man nichts. Könnte ja negativ ausgelegt werden.
Naja, das ist dann halt ja, der Gap der Kommunikation, die dann halt zwischen Anbietern und uns Menschen dann halt immer wieder auftaucht. Grundsätzlich kann man sagen, dass natürlich diese Ökosysteme schon sehr vertrauenserweckend schon sind als solche, ne? Weil sie sich halt immunisieren gegen irgendwelche externen Einflüsse beziehungsweise Machthaber oder ähnlichen politischen, individuellen, egoistischen, martialischen Interessen. Das macht es dann schon safe. Gut, das kann man von unserem großen Bankensystem auch erwarten. Aber hier hat man einfach eine Technologie, die nicht beeinflussbar ist. Das ist also in den Ökosystemen auf jeden Fall da. Das heißt, wir haben ja schon so die Wahl, engagiert man sich eher in den Ökosystemen à la Ethereum oder Beispiele, die du genannt hast, oder vielleicht stärker in den Coins. Wahrscheinlich liegt in beiden irgendwie die smarte Strategie, oder?
Ja, ich denke, wenn jetzt Leute oder Firmen zuhören, die vielleicht sich überlegt haben, in diesen Bereich einzusteigen, würde ich einfach mal sagen, macht mal ein Projekt, das überschaubar ist, dass ihr das Know-how gewinnt. Das ist auch nicht nur jetzt bei Blockchain schon so, also mal ein Pilotprojekt und dann sehen, wie es, und dann Know-how aufbauen. Das ist ganz wichtig. Also eine eigene Stelle schaffen, die nur das macht, um dann eben allenfalls weitere Entwicklungen zu fördern. Aber man möchte ja die konkreten Anwendungen sehen und den Nutzen vor allem natürlich. Und das ist oft bei solchen Projekten eben sehr schwierig.
Gibt es abschließend, Jörg, vielleicht so ein Worst-Case-Szenario, das dazu führen könnte, dass Bitcoin und Co. gegen Null laufen?
Also theoretisch kann sowas natürlich immer passieren. Vor 3 Jahren hat mir ein guter Freund gesagt, du, verkauf deine Bitcoin. Die werden jetzt verboten. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht verboten werden. Also nur ein Beispiel. Wenn jetzt jemand das... Ja, und dann kam Trump und dann war natürlich eine gewisse Krypto-Euphorie da. Es kann theoretisch schon sein, dass, sagen wir, wenn jetzt 2 Ökosysteme das Gleiche tun, dass das eine gewinnt, the winner takes it all, einfach für diesen Geschäftszweck. Und der andere, der wird dann eingestellt. Bei Bitcoin könnte theoretisch verboten werden, aber das glaube ich auch nicht, weil die Blockchain kann nicht verboten werden. Also angenommen jetzt die EU würde sagen, wir verbieten jetzt Kryptowährungen und Bitcoin, dann hätte das sicher einen Einfluss auf den Kurs, aber man kann es nicht verbieten. Also jeder kann trotzdem noch weiterhin einen Zugang zum System haben. Also man kann den nicht einfach kappen. Und das so einfach geht das dann nicht. Übrigens, da möchte ich noch etwas sagen, was noch ganz relevant ist, weil noch ganz kurz, wenn wir in Westeuropa haben ja ein gutes Bankensystem, das sehr schnell ist. In der Schweiz haben wir übrigens seit kurzem auch die Sofortüberweisung, was in Deutschland ja schon viele Jahre möglich ist. Also das heißt, wir haben auch sehr schnelle Transaktionen. Wir brauchen eigentlich Kryptos nicht, um etwas bezahlen zu können. Das macht keinen Sinn. Da hat auch der Elon Musk mal gesagt, jetzt kannst du Tesla, also das war vor einigen Jahren, kannst du Tesla mit Bitcoin bezahlen. Das macht keinen Sinn bei uns. Aber wenn du in Venezuela lebst, in Russland, gewisse Staaten, in der Ukraine. Du musst flüchten und jetzt kannst du dein ganzes Hab und Gut auf einem Cold Wallet mitnehmen. Jetzt kommt der Punkt. Jetzt vielleicht ist es zu riskant, weil du könntest ja auch untersucht werden und dann kommt dieser Stick, kommt dann hervor. Aber du kannst 20 Wörter in der richtigen Reihenfolge lernen. Und mit diesen 20 Wörtern im Kopf kann dir niemand aus dem Kopf haben, denn die wissen gar nicht, dass du das hast. Und du bist jetzt als Flüchtling in Westeuropa. Und jetzt kannst du, wenn du dement bist, darfst du das natürlich nicht machen. Aber wenn du, das heißt, dass du dann mit diesen 20 Begriffen dein Wallet wieder zurück generieren kannst. Und das sind dann spezielle Anwendungsfälle, die natürlich sehr selten sind, aber eben das zeigt dann auch diese Möglichkeiten von Kryptowährungen.
Ja, okay. Mensch, super. Ja, Jörg, dann wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder in den Alltag entlassen oder bei all den anderen Dingen, die sie noch zu tun haben. Das war ein super, super Inside-Deep-Dive in dieser kurzen Zeit. Das ist Wahnsinn. Das kriegt man noch nicht mal kompakt irgendwo im Internet gelesen. Und so. Und liebe Leute, und seid vorsichtig bei den YouTube-Videos, die zu diesem Thema sind. Da sind unglaublich viele Scharlatane dabei. Wir haben das mal auswerten lassen und haben gesehen, dass dort sehr viel Falschinformationen bewusst oder unbewusst durch die Gegend gestreut werden. Also bitte davon fernhalten, haltet euch an die Expertinnen und Experten, die sich darauf profiliert haben.
Darf ich da noch gleich was noch anhängen? Ganz kurz, da sieht man, ich habe ganz viele solche Berichte. Ja, Bitcoin geht gegen 250.000, Bitcoin ist übermorgen nichts mehr wert. Mm. Das sind alles Schlagzeilen, um die Leute anzulocken. Wenn man dann das liest, dann ist es relativ oberflächlich und unten kannst du deinen Wallet dort machen. Das heißt, die nutzen solche Artikel mit reißerischen Titeln, damit du drauf gehst und nachher Kunde wirst. Und da muss man wirklich aufpassen, wie du das gerade gesagt hast.
Okay, super. Deswegen bleibt diesem Kanal treu, bleibt uns treu, bleibt dem Jörg treu. Und wer sich da noch weiter für interessiert, jetzt auch außerhalb der bundesdeutschen Grenzen, soll denn den Jörg Eugster dann einfach anlinken. Link auf seiner Homepage ist in den Shownotes. Jörg, ich danke dir sehr und ich hoffe auf wieder zahlreiches, konstruktives, gutes, positives Feedback natürlich zu dieser Folge, ne? Das uns dann wieder motiviert, morgens ganz früh diesen Podcast aufzunehmen, so wie heute.
Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ein Grüezi aus der Schweiz.
Ciao, ciao.